Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Ja, zu einer neuen Podcast-Folge, der ersten Podcast-Folge, nachdem die Autos das allererste Mal auf der Strecke waren bei den großen Tests von Bahrain. Da war natürlich einiges los, muss man sagen. Beziehungsweise, naja, es war jetzt nicht so viel los, wie man das sonst schon bei dem einen oder anderen Test hatte. Also, dass irgendein Auto liegen geblieben ist, dass es andere Probleme gab, aber trotzdem gab es natürlich ein paar sehr interessante Sachen, die wir aus den Tests ja filtern können. Und über das wollen wir natürlich alles jetzt dann im Anschluss direkt sprechen. Außerdem war ja auch noch die MotoGP am Start, über die wollen wir natürlich auch noch mal kurz sprechen. Und ja, genau, also ich würde sagen, wir starten direkt los. Genau, also die Tests von Bahrain, die liefen an, ja, nee, es war gar nicht das Wochenende, sondern es war ja in der Woche von Mittwoch bis Freitag hieß es ja Testen in Bahrain. Und ja, es war durchaus ein Test, wo man echt wirklich ein paar interessante Sachen eben rausfiltern konnte. Wie schon gesagt, es waren sehr wenige Zwischenfälle. Also klar, es war mal der ein oder andere Fahrer, der mal ein bisschen zu weit oder zu schnell in die Kurve reingefahren ist. Es gab mal Probleme mit, dass irgendwie, keine Ahnung, das Auto nicht so funktioniert hat, wie es funktionieren soll. Aber es war jetzt kein riesengroßes Problem, womit die Teams zu kämpfen hatten. Teilweise war das ja alles auch so ein bisschen geplant, sage ich mal, in dem Sinne, dass man ja eben auch testen wollte, verschiedene Sachen, was eben ja passt und was nochmal verbessert werden muss. Und genau, dementsprechend gab es relativ wenige Zwischenfälle. Was ganz interessant war, oder was so ein bisschen lustig, kurios war, man geht ja tatsächlich extra nach Bahrain für die Tests, weil man eben sagt, dass man dort eine Strecke natürlich hat, die ja relativ, also die so verschiedene Sachen beansprucht, sprich langsame Kurven, geraden, schnelle Kurven und sowas. Ähnlich gibt es ja auch eine Strecke hier in Europa mit Spanien, also in Barcelona. Die Strecke ist ja auch so eine, ja, ist eine bekannte Teststrecke, sagen wir es mal so. Aber dadurch, dass in Europa das Wetter im Februar bzw. Anfang März meistens nicht so gut ist wie beispielsweise in Bahrain, hat man eben so gesagt, dass man, also macht man so seit den letzten Jahren, dass man halt eher nach Bahrain fährt, weil da meistens auch das erste Rennwochenende ist. Jetzt eben nicht mehr, jetzt in Australien, aber ich schätze mal, dass die teilweise auch noch von dort aus weitergeflogen sind. Genau, also wie gesagt, wegen dem Wetter fährt man nach Bahrain. Nun wurde man allerdings überrascht von dem Wetter in Bahrain, denn es war nicht Sonnenschein, keine Ahnung, über 20 Grad, sondern es war eher so ein bisschen, ja, das Gegenteil, sagen wir mal so. Es hat geregnet, es war windig und es waren ziemlich frische Temperaturen mit, ich glaube, so um die 15 Grad oder so. Also es waren wirklich fast Bedingungen wie in Spanien beispielsweise zu dem Zeitpunkt. Genau, das war eben auch eine Schwierigkeit für die Teams und das ist auch ein Grund, warum eben ja Teamverantwortliche sagen, dass diese Tests noch nicht so ganz repräsentativ sind, weil man eben ja nur auf einer Strecke getestet hat, die Bedingungen dann doch relativ extrem waren, weil es vor allem kühl war. Das ist natürlich immer ein Riesenthema, weil die Unterschiede werden dann oft groß zwischen den Teams, wenn es heiß ist, weil dann kommt es einfach auf dieses Reifenmanagement noch viel mehr an. Und deswegen, ja, glaube ich, ist das dann wirklich noch nicht ganz das repräsentative Ergebnis. Aber trotzdem, man hört ja auch so ein bisschen was aus dem Paddock und alles. Und deswegen kann man, glaube ich, doch schon die ein oder anderen Sachen so ein bisschen rausfiltern. Genau, was sonst noch wichtig war, also es gab trotzdem, wie gesagt, ein bisschen chaotisches. Am Mittwoch, also am ersten Testtag, gab es tatsächlich nachmittags mal einen Stromausfall. Das sah irgendwie auch komisch aus, wie die teilweise in den Garagen mit so Lampen dann gearbeitet haben. Da dachte ich mir auch nur so, oh, hoffentlich machen die da jetzt nicht einen Fehler mit dem wenigen Licht. Es war zum Glück ja nur so dämmerig. Das bedeutet, die Autos sind noch gut von der Strecke runtergekommen in die Garage, bis es das Licht wieder ja fertig repariert worden war, dann konnte man wieder zurück auf die Strecke. am Ende hat man ordentlich Zeit verloren, aber es gab tatsächlich dann auch noch diese eine Stunde eben extra, die man bekommen hat von der Rennleitung sozusagen. Also die Teams durften dann eine Stunde doch noch länger auf der Strecke testen. Ja, genau. Was sonst noch gut lief, muss man natürlich sagen. Ich finde, dass sich die Rookies alle samt echt ganz gut geschlagen haben. Also klar, der war mal von dem einen oder anderen Wackler drin oder ein Dreher, beispielsweise bei Liam Lawson, glaube ich. Aber im Großen und Ganzen hat jetzt niemand das Auto in die Wand gesetzt, sage ich mal, sondern die sind da alle echt ganz gut mal klargekommen. Man muss natürlich auch sagen, dass viele einfach von den Rookies dieses Jahr echt schon echt viel Erfahrung sammeln konnten. Liam Lawson ist dieses Auto, beziehungsweise natürlich nicht genau das Auto, aber ist diese Generation von Autos schon gefahren. Olli Berman ebenso. Andere wie Kimi Antonelli haben sehr, sehr viel Testzeit gehabt und dementsprechend muss man natürlich auf jeden Fall festhalten, dass da dann auch nicht so diese typischen Rookies, sage ich mal, an den Start gehen, die wirklich so gut wie kaum Erfahrung haben in den Autos. Ja. Also, das so erstmal im Großen und Ganzen zu dem Test. Man kann natürlich auch noch nicht ganz genau sagen, wie viel jetzt am Ende gezeigt worden ist von den Teams. Deswegen, ne, alles, wie gesagt, ein bisschen unter Vorbehalt. Weil natürlich kann es sein, dass beispielsweise. Also, natürlich sind die Teams nicht mit voller Leistung gefahren. Zumindest die Top-Teams sind nicht mit kompletter Leistung gefahren. Also, da gab es wirklich. Also, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Das kann sein, dass mehr Tank drin ist, man weiß nicht das Reifenalter, die fahren mit unterschiedlichen Reifen sowieso und manchmal gibt es auch sowas, glaube ich, mit so Sandsäcken wirklich, also dass das Auto halt schwerer wird, wodurch die Performance natürlich nicht so stark ist oder dass einfach der Motor nicht so aufgedreht ist. Das ist ja beispielsweise im Qualifying bei den Top-Teams auch so, dass man in Q1 mit weniger Motorleistung fährt als in Q3, wo es wirklich um die Pole geht, bei den Top-Teams, bei den kleinen Teams natürlich nicht. Dementsprechend, ja, können wir uns da, glaube ich, auch noch darauf freuen, dass dann doch noch so ein bisschen was kommt. Aber ich würde sagen, wir kommen noch mal so ein bisschen genauer auf die einzelnen, ja, oder auf die Teams zu sprechen. Ich habe mir mal so ein bisschen, oder ich habe mal so ein bisschen geschaut, wer am meisten überzeugen konnte und ja, wer so ein bisschen Schwierigkeiten bei dem Test so hatte. Und da würde ich sagen, starten wir einfach direkt mit, wer mich am meisten überzeugt hat. Also man muss das schon eigentlich erstmal, finde ich, so die Top-Teams, also mit McLaren, Ferrari, Mercedes und Red Bull erstmal hinzutun, weil die schon gut unterwegs waren. Also die Top-Teams haben schon mal erstmal abgeliefert. Wer dann von denen, ja, der Top war und wer floppt, das kann man jetzt, glaube ich, ist echt schwierig zu sagen. Wir kommen da gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Aber trotzdem finde ich, haben die vor allem in puncto eben Zuverlässigkeit gut überzeugt. Wer mich aber als von den kleineren Teams, sage ich mal, sehr überzeugt hat, ist auf jeden Fall Williams. Vor allen Dingen in Form von Carlos Sainz, der ja wirklich an einem Testtag eben diese Tagesbestzeit holen konnte. Am Donnerstag, glaube ich. Das fand ich, war auf jeden Fall eine echt starke Performance. Der Williams sah nicht schlecht aus auf der Strecke. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass vor allem eben Carlos Sainz sich wohl gefühlt hat und echt gut klar kam. Das ist, glaube ich, schon ein gutes Zeichen. Und nicht nur ich habe den jetzt auf dem Zettel, sondern ich habe auch gesehen, dass mehrere Teams wirklich Williams auf dem Zettel haben. Klar, sie werden jetzt wahrscheinlich nicht um die Meisterschaft kämpfen, aber trotzdem ist es halt wirklich mal so Top-Platzierungen drinne. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Man hat einfach jetzt auch stabile Fahrer und deswegen bin ich da echt gespannt drauf. Und ich muss auch sagen, tatsächlich Alpine hat mich eigentlich relativ überzeugt. Also Alpine hatte ja vor allen Dingen auch in den letzten Jahren immer wieder Probleme in den Testfahrten und am Anfang der Saison, dass sie wirklich sehr abgeschlagen teilweise waren. Aber ich muss sagen, dieses Mal fand ich die Tests durchaus solide, wenig Probleme und es hat eigentlich ganz gut gepasst bei Jack Doohan und Pierre Gasly. Dementsprechend, ja, Williams und Alpine und halt die Top-Teams sozusagen, wirklich so mit bei meinen Tops. Dann aber natürlich auch die Flops. Da muss ich tatsächlich einmal sagen, es ist für mich Aston Martin. Ja, ich weiß nicht. Es ist irgendwie so, ich finde, es bei Aston Martin kommt alles so ein bisschen ins Stocken. Es geht nicht mehr so wirklich nach vorne. Ich finde, man sieht wenig Potenzial. Und deswegen ist es echt schwierig und man kann halt nicht so anschließen wie in 2023, wo man halt wirklich vorne mitgefahren ist. Man wurde da jetzt abgelöst von anderen Teams und deswegen muss ich sagen, hat mich Aston Martin bei den Tests von Bahrain eben nicht überzeugt. Und ebenfalls aus deutscher Sicht muss man sagen, echt schade, das Sauber-Team. Also da ging auch wirklich sehr wenig nach vorne. Ja, die Rundenzeiten haben nicht wirklich gepasst, Longrun und sowas. Also das sieht auch nach einem schwierigen Jahr aus, vor allen Dingen jetzt eben für den Start des Jahres. Das ist, wie gesagt, aus Sicht von Nico Hülkenberg und auch Gabriel Bortoleto finde ich echt schade, weil ich glaube, beide Fahrer haben echt viel Potenzial und die beiden müssen dann wirklich auf 2026 hoffen, wenn es dann mit Audi in die Formel 1 geht, ob dann nicht wirklich dann doch irgendwas geht, weil sonst ist es ja echt blöd, muss man sagen, für die beiden, weil wie gesagt, das Potenzial, glaube ich, ist bei beiden Fahrern auf jeden Fall da. Und für Nico Hülkenberg geht die Arbeit dann sozusagen in dem Sinne wieder von vorne los, indem er jetzt eben ja von vorne wieder mit dem Aufbau startet, ähnlich wie bei Haas und auch schon bei anderen Teams, wo er zuvor war, dass er erstmal wirklich das Team wieder sich nach vorne kämpfen muss. Bei Gabriel Bortoleto muss man sagen, also klar, es ist doof, dass er jetzt sich nicht in dem Sinne auszeichnen kann, dass er um Top-10-Ergebnisse wahrscheinlich mitfahren kann, beziehungsweise um Podiumsplätze wie beispielsweise Kimi Antonelli. Aber wir haben ja gesehen, dass viele Fahrer, die jetzt eben in diesen Top-Teams sind, wie beispielsweise Lando Norris, wie auch wie George Russell oder Charles Leclerc, meistens erstmal in den ersten Jahren nicht unbedingt das Top-Auto zur Verfügung hatten, sich dann trotzdem aber eben auszeichnen konnten und dann entweder wie bei Leclerc und Russell den Aufstieg geschafft haben ins Hauptteam sozusagen oder wie bei McLaren und Lando Norris, dass diese ganze Entwicklung einfach alles mitgegangen wird. Dementsprechend ist da durchaus natürlich noch Hoffnung dabei für Gabriel Bortoleto. So, wenn er sich auszeichnen kann, dann wird er auf jeden Fall Chancen haben, sich womöglich sogar noch ein besseres Cockpit zu sichern. Genau. So, und dann, wie gesagt, ich habe es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Genau, also das waren jetzt meine Flops zum Bahrain-Test. Und ich habe es gerade schon ein bisschen angesprochen. Wir wollten noch, oder ich wollte noch kurz darüber sprechen, wie es aussieht mit dem Ranking, vor allem eben der Top-Teams, da haben natürlich alle drauf geguckt, weil wir erwarten natürlich hoffentlich einen spannenden Meisterschaftskampf. 2025 ist es das letzte Jahr mit diesem Reglement und natürlich hofft man eben, dass die Abstände sich dadurch nochmal irgendwie so enger zu finden sind und dass alle ja irgendwie doch Chancen sowohl auf die Konstrukteursmeisterschaft als auch auf die Meisterschaft in der Einzelwertung haben. Und ja, ich habe mal geschaut, beziehungsweise auch natürlich mal ein bisschen geguckt. Man muss schon festhalten, dass viele Leute den McLaren als Favorit sehen. Also das geht auch im Fahrerlager rum, dass wirklich viele Teams eben sagen, McLaren ist eben diesen gewissen Schritt voraus. Das Ding ist, man kann nicht genau sagen, wie viel es ist. Also es kann sein, dass es wirklich nur ein paar Zehntel sind, also wirklich nur zwei, drei, maximal, ja, drei Zehntel so. Es kann aber halt auch sein, dass es eine halbe Sekunde ist. Das ist schwierig zu sagen. Ich finde persönlich, dass die Tests jetzt für McLaren auch nicht komplett glatt gelaufen sind. Es gab durchaus Probleme. Die Frage ist, wie wirklich waren diese Probleme? Oder war es einfach was, weil McLaren was ausprobiert hat, weil sie mit dem Hauptpaket sozusagen eigentlich schon zufrieden sind. Also da waren schon ein paar starke Sachen dabei, vor allem der Long Run bei Lando Norris und auch bei Oscar Piastri. Der war sehr, sehr stark und das war ja auch die Stärke des McLarens in den letzten ja, anderthalb Jahren, wo sie eben ja, diesen Aufstieg hatten, ganz nach oben. Da war der Long Run immer das Hauptding. Qualifying, sie haben jetzt nicht mega viele schnelle Runden gedreht. Lando Norris war, glaube ich, am Mittwoch der schnellste. Aber viele Top-Teams, finde ich, haben nicht so wirklich die schnellsten Runden gedreht, sage ich mal. Also auch Ferrari, beispielsweise Charles Leclerc, hat jetzt nie wirklich komplett mit einer Sekunde Vorsprung, sagen wir mal, irgendwie angeführt vor jemandem oder so. Also ich glaube, es ging da vor allem eben auch, dass man eben alles testet und nicht unbedingt direkt die schnellste Runde setzt. Deswegen finde ich es auch noch echt immer noch ein bisschen schwierig zu sagen. Aber wie gesagt, was man aus dem Fahrerlager eben hört, ist, dass McLaren dann doch eben diesen gewissen Schritt voraus ist. Dahinter soll es dann doch sehr, sehr eng zu gehen zwischen Ferrari, Mercedes und Red Bull. Und da schneiden sich dann so ein bisschen die Gemüter auf. Es ist so ein bisschen unsicher, glaube ich, wirklich, in welcher Reihenfolge es dann am Ende sein wird. Also manche sehen wirklich Ferrari vorne und ja, Mercedes und Red Bull eher so ein bisschen dahinter. Ich habe aber auch gehört, dass manche sagen, dass Red Bull bzw. auch Mercedes in einer besseren Position sind und Ferrari dann doch ein bisschen zurückhängt. Manche sehen auch, dass Mercedes mehr abgeschlagen ist als Red Bull und Ferrari. Deswegen glaube ich, ist es da echt schwer und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch echt sehr eng zusammengeht. Am Ende, glaube ich, wird es ein Thema sein, wer kann wie weiterentwickeln, wer kann wie stabil seine Performance zeigen, wie stabil sind die Fahrer der einzelnen Teams. Man muss sagen, McLaren das einzige Team, was eben zwei Fahrer oder seine zwei Stammfahrer eben behalten hat. Bei Ferrari ist Lewis Hamilton neu dazugekommen, bei Red Bull und Mercedes sogar zwei sehr junge, noch relativ unerfahrene Fahrer mit Liam Lawson und Kimi Antonelli. Das hat natürlich dann vor allem eben Auswirkungen auf die Teamwertung, die Einzelwertung jetzt nicht, weil da fährt jeder Fahrer für sich alleine, aber die Teamwertung. Und ja, deswegen bin ich echt gespannt. Wie gesagt, es geht um die Entwicklung, es geht um die Updates und wie stabil man eben seine Leistung zeigen kann und am Ende dann auch, wie viel man, ja, Gewinn schlagen kann. Und es wird auch wieder auf die Strecken ankommen. Das haben wir im letzten Jahr und auch im Jahr davor gesehen, dass manche Autos sich auf bestimmten Strecken besser anstellen als auf anderen. Das kommt immer sehr auf diese Charakteristik an. Wir haben das gesehen, der McLaren liegt immer sehr gut in den Kurven. Jetzt bei den Tests hat man auch gesehen, dass in den langsamen Kurven es gut funktioniert bei den McLaren. Dafür haben sie meistens immer ein bisschen mehr Probleme beim Topspeed. Also bei Strecken wie beispielsweise in Monza tut sich der McLaren immer ein bisschen schwerer. Da sind dann andere Autos wie der Ferrari meistens besser. Also es ist alles ja, möglich. Ich glaube, wir können uns auf jeden Fall sehr freuen. Ich glaube, es könnte wirklich sehr, sehr spannend werden. Und ja, also ich glaube, wir können uns da echt drauf freuen. Nächste Woche, ja, geht es dann los mit der Race Week. Und dann geht es nach Australien zum allerersten Grand Prix der Saison 2025. Genau, das also so ein bisschen zu den Tests in Bahrain. Und ein Thema, was dann auch noch direkt aufkam, ist tatsächlich eine neue, ja, Monaco-Regel sozusagen. Ich habe es ja schon in dem einen oder anderen Podcast mal erwähnt, also dass Monaco sich verändern muss, da sind, glaube ich, sehr, sehr viele sich einig, aber es war natürlich so ein bisschen die Frage, wie. Ich bin immer noch der Meinung, dass das Überholen eigentlich ermöglicht werden müsste, weil ohne Überholen ist es halt echt blöd. Aber natürlich ist es aufgrund dieser engen Gassen natürlich eine sehr, sehr schwierige Nummer und dementsprechend eigentlich kaum umsetzbar. Nun hat man sich aber eben entschieden, eine neue Regel anzuführen, die habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, und zwar das Thema mit den Boxenstops, weil meiner Meinung nach ist es die einzige Möglichkeit, um den Grand Prix wenigstens etwas spannender zu gestalten. Wir haben es nämlich im letzten Jahr gesehen, da war ja direkt nach der ersten Runde diese rote Flagge, alle haben gewechselt und dadurch, dass es man in Monaco ja nicht vorbeifahren kann, kann man sehr viel managen, diesen Reifen, und dadurch musste halt niemand mehr zum Boxenstopp kommen aus diesen Top-Plätzen und dadurch war das Rennen dann ziemlich schnell gelaufen, muss man sagen. Und wie gesagt, dementsprechend hat man jetzt eben diese Regel eingeführt, habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich das eigentlich keine schlechte Idee fände, zumindest jetzt zum nächsten erstmal, worauf man jetzt erstmal schnell reagieren könnte. Es wird nun eine verpflichtende Zwei-Stop-Regel geben, bedeutet, jeder Fahrer muss mindestens zweimal eben zum Boxenstopp kommen. Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt viel mehr Spannung reinbringt. Ich glaube, es ist schon besser als ein Stopp, weil, wie gesagt, das Einzige ist wirklich mit einem Undercut an dem einen oder anderen vorbeizufahren. Ich bin echt gespannt. Ich glaube, um es noch spannender eventuell gestalten zu können, hätte man fast sagen müssen, ein Drei-Stopper. Das klingt echt viel, aber wir hatten es beispielsweise in Katar. Und dadurch, dass man dann eben Drei-Stopper geht, dann gehen die Fahrer eben noch mehr ans Maximum. Und man hat einfach diese Spannung, wer geht wann, also zum Boxenstopp. Man hat einfach noch mehr diese Strategie drin und deswegen glaube ich, je mehr Boxenstopps, desto besser. Genau, wir haben jetzt eben diese zwei. Das gilt dann natürlich auch ab diesem Jahr direkt und dementsprechend geht es dann, ja, diesen Jahr Monaco direkt los mit diesem Zwei-Stopper. Ich bin gespannt, wir werden es beobachten, wir werden es sehen, wie es ja, sein wird. Vielleicht ist es auch eine Regel, die die Formel 1 irgendwie noch spannender gestaltet und man überlegt, dass man das übernimmt für andere Grand Prix. Wer weiß, wir werden es sehen. Genau, ich bin gespannt. Ja, und dann kommen wir noch zum letzten Thema dieser Podcast-Folge. Wie am Anfang schon erwähnt, wollen wir natürlich auch noch über die MotoGP sprechen. Die war nämlich zu Gast in Thailand für das allererste Grand Prix-Wochenende. War ja auch 3 Monate sozusagen in der Winterpause, kam dann zu den Tests und dann geht's jetzt oder ging es jetzt eben los am Wochenende beim großen Grand Prix in Thailand. Der WM, ja, Anwärter, beziehungsweise der aktuelle Weltmeister der MotoGP, der war ja nicht mit am Start. Jorge Martin, der fehlte verletzt. Aber wir hatten trotzdem auf jeden Fall ein paar spannende Sachen im Petto. Wir hatten unter anderem eine, ja, starke Rookie-Leistung. Wir hatten verschiedenste Duelle und vor allem natürlich ging es vorne heiß her. Die große Frage war, was kann Marc Marquez gegen Francesco Bagnaia ja tun, beziehungsweise wie wird dieses Duell verlaufen? Und in diesem oder jetzt können wir auf jeden Fall festhalten, dass das allererste Duell zwischen den beiden definitiv in Richtung Marc Marquez geht. Der hat sich nämlich das ganze Wochenende über in Thailand ja viel leichter getan als eben Francesco Bagnaia. Der musste sogar durch Q1 am Ende. Marquez konnte sich qualifizieren und es waren so ein bisschen die Marquez-Festspiele, denn es war nicht nur Marc Marquez, der den Grand Prix und auch den Sprint beziehungsweise sogar auch noch die Pole holen konnte. Sein Bruder, der war immer dahinter, im Doppelpack sozusagen, die beiden, also Platz 1 und 2, in allen Sessions beziehungsweise in allen zählenden Sessions, also im Qualifying, im Sprint und im Rennen, konnten sich die beiden Marquez-Brüder ja Platz 1 und 2 sichern. Es war auf jeden Fall eine schöne Geschichte, die haben sich auch echt gefreut. Und ja, jetzt sind wir natürlich gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, Marc Marquez war jetzt schon sehr dominant unterwegs, konnte schnell wegfahren und solche Dinge. Aber ich glaube schon, dass da noch mehr Spannung reinkommt, weil die MotoGP ist dynamisch. Das bedeutet, es kann schnell mal was passieren. Es kann schnell sein, dass man bei der MotoGP den aus dem Grand Prix sozusagen zum Beispiel fliegt. Und wir haben es letztes Jahr mit Francesco Bagnaia gegen Jorge Martin gesehen. Bagnaia konnte sich 11 Siege in der Saison holen und wurde am Ende trotzdem nicht Weltmeister. Und deshalb glaube ich, also ist die WM lange noch nicht entschieden. Es kommen Strecken, die Bagnaia wieder mehr liegen werden, wo Marquez Schwierigkeiten haben wird. Es wird Strecken geben, wo Marquez wieder stärker ist. Wenn Jorge Martin zurück ist, sind wir gespannt, was er auf der Aprilia anrichten kann. Und es sind auch noch andere Fahrer auf jeden Fall dabei, wie beispielsweise Alex Marquez, die eben ja vorne dann mitfahren können. Ja, genau. So, damit würde ich dann sagen, kommen wir langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Nächste Woche gibt es dann die Vorschau zum großen Preis von Australien, dem allerersten Grand Prix-Wochenende der Formel-1-Saison 2025. Ich freue mich, dass ihr mit am Start wart. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcast-Bude.